Stimmrecht bedeutet, wählen zu dürfen. Stimmrecht heißt aber ebenso, nicht nur zu reden, sondern auch etwas sagen zu wollen. Hören Sie rein und hören Sie zu. Interessante Menschen und brisante Themen. Stimmrecht, der Podcast der Steirischen Volkspartei.
Herzlich willkommen beim Stimmrecht, heute wieder einmal mit Kamerabegleitung. Mein Name ist Peter Siegmund und mein heutiger Gast ist der Spitzenkandidat der Österreichischen Volkspartei für die Europawahl am 9. Juni, Reinhold Lobatka. Herzlich willkommen.
Scott.
Ich glaube, Reinhold, wir dürfen per Du sein miteinander. Wir kennen einander so lange. Erstens sind wir den einen oder anderen Marathon miteinander gelaufen und zweitens waren wir, das wissen wir beide nicht mehr so genau, aber wir waren beide Mitarbeiter der Südost-Tagespost, der legendären. Also das ist schon eine Zeit lang her und darum, wir sind immer per Du gewesen und wir werden das auch jetzt so machen. Du bist seit 2013 Nationalratsabgeordneter und wechselst nach diesem Urnengang am 9. Juni ins Europaparlament, bist Delegationsleiter als Nachfolger von Othmar Karas, dem durchaus streitbaren Politiker. Streitbar bist du auch. Was ist denn der Grund für dich, dich jetzt dieser Wahl zu stellen?
Ja, danke einmal für die Möglichkeit, darüber zu reden. Was ist der Grund? Eigentlich schließt sich der Kreis bei mir. Ich habe angefangen in den 80er Jahren durch den damaligen ÖVP-Bundesparteiobmann Erhard Busseck und andere motiviert, mich für Europa zu interessieren. Ich habe zum Beispiel über den 1. Mai 1983 in einem sehr großen Artikel in der Südost-Tagespost berichtet, wie es damals zugegangen ist in Krakau, wie das kommunistische Regime versucht hat, diese Freiheitsbewegung, der Solidarność, zu unterdrücken. Wir sind damals mit roter Farbe überschüttet worden von der ZNOMO, der Geheimpolizei, in Polen, weil man uns finden wollte. Und das war nicht ganz ungefährlich. Warum sage ich das? Weil für mich Europa vor allem ein Freiheitsprojekt ist. Ich glaube, in unserem Leben ist persönliche Freiheit was ganz Wichtiges. Also ich leide wie ein Hund, wenn meine Freiheit irgendwo eingeschränkt wird. Für mich war die Corona-Zeit eine echte Zumutung, eine schreckliche Zeit. Ich hoffe, in meinem weiteren Leben bleibt mir sowas erspart. Und jetzt schließt sich der Kreis. Dort, wo ich angefangen habe, und ich könnte da noch viel weiter erzählen, wo ich damals unterwegs war, bin zum Beispiel 89, am 20. April, damals auch in Rumänien von der Securitate verhaftet worden. Bin beschuldigt worden, es war denen ein Dorn im Auge, dass ich ständig runtergefahren bin, Aktivisten unterstützt habe. Am 20. April 1989, den 100. Geburtstag von Adolf Hitler, dort mit der deutschsprachigen Minderheit feiern zu wollen. Wann geht's noch? Aber es war so, war dort mehrere Tage inhaftiert, war nicht einfach für mich. Ein Jahr später war ich schon wieder am falschen Platz, war ich beim Priesterseminar in Riga. Werde nie vergessen, den Kreisen, Altbischof dort, Zakuls hat der geheißen, war über 90, mit einem jungen Weihbischof Nux. Und während wir, so wie wir jetzt reden, dort reden, war es aus mit dem Flugverkehr. Die Unabhängigkeitsbewegung hat begonnen im Baltikum. Ein Studienkollege von mir war zufällig Mitarbeiter beim Botschafter dort. Nachher war er unser Botschafter dann in Moskau, in Russland, der Steirer. Ist dann vom Botschafter nach Leningrad geschickt worden mit dem Flugzeug, um mich da mit dem Zug rauszuholen. Also es waren spannende Zeiten, war Aufbruchzeit, unheimlich emotional aufgeladen. Irgendwie hat man gespürt, da ist etwas Großem dabei, als kleines Rädchen. Und so eine Aufbruchstimmung wird halt die EU jetzt auch wieder brauchen.
Jetzt gehst du nach Europa, wenn man das so sagen kann. Du giltst als Vernetzungskünstler, obwohl du ja eigentlich ein sehr streitbarer Geist bist. Du warst Landesgeschäftsführer in der Steiermark, du warst Generalsekretär der ÖVP. Wie funktioniert denn das? Das ist ja ein bisschen eine ambivalente Situation, oder?
Ist es tatsächlich. Ich mache es anhand einer Politikerin, die ich schätze, fest. Mit der Doris Bures habe ich als Generalsekretär, als sie mein Gegenüber bei der SPÖ war, wirkliche Auseinandersetzungen gehabt. Wenn ich mit ihr jetzt im Europarat bin, sie ist immerhin zweite Präsidentin des Nationalrates, ich bin unser Delegationsleiter, dann ist es so, was dort spielen wir dann sozusagen hier in Österreich, weil wir Kapfenberg gegen Simmering und dort sind wir beide im Nationalteam. Funktioniert wunderbar die Zusammenarbeit. Österreich ist übrigens ein ganz wichtiges Mitgliedsland beim Europarat, der heuer 75 Jahre Europarat feiert und neben der Europäischen Union wichtig, weil da zeigt man beim Europarat, dass die Europäische Union eigentlich erst am Beginn ist. Was meine ich damit? Im Europarat haben wir 57 Mitglieder, im Europäischen Parlament 27. Ich will das nur aufzeigen, weil zu Recht manches an der EU kritisiert wird. Aber es ist ein verdammt junges Projekt, gibt es erst seit 1992. Die Steirer haben ihre Rechte 1186 schon festgeschrieben in der Georgenberger Handfeste. Und ich war ja auch im Landtag und habe mich mit unserem Landtag beschäftigt. Zum Beispiel 1492, als der Kolumbus nach Amerika gesegelt ist, haben die Steirer da im Landtag schon gestritten, wer was zu bezahlen hat. Landtage, hat man damals gesagt, waren Geldtage, weil die Steiermark war damals bedroht. Einfälle hat es gegeben. Die Osmanen sind mit ihren Herren quasi an den Außengrenzen gestanden. Ich erzähle das deswegen, weil es, glaube ich, sehr wichtig ist, dass da jemand jetzt dann die Steiermark, Österreich in Europa vertritt, der in der eigenen Partei europaweit vernetzt ist. Also ich könnte dir aus allen 27 Ländern durchaus auch Freunde, Kollegen nennen, mit denen ich in unterschiedlichsten Bereichen zusammengearbeitet habe, aber auch parteiübergreifend. Ich gehe zum Beispiel jetzt mit einem wirklichen Freund vom Europarat ins Europaparlament, das ist der vormalige Außenminister von Kroatien, Davor Stier, mit dem bin ich jetzt im Europarat und nach den Wahlen werden wir beide im Europäischen Parlament sein. Im Europäischen Parlament gibt es eine eigene Gruppe von ehemaligen Mitgliedern des Europarates, weil wir alle wissen, wenn wir was weiterbringen wollen, müssen wir vernetzt sein, müssen wir uns gegenseitig unterstützen. Und das ist der große Unterschied zwischen mir und freiheitlichen Politikern. Die haben ein Feindbild von Europa, ich habe wirkliches Freundbild. Und wir brauchen Freunde in allen Belangen, sonst hast du keine Chance. Da sind 720 Abgeordnete, bist einer. Also wenn du da nicht Gruppen hast, die dich unterstützen, die über deine Partei hinausgehen. Mein Vorteil ist, dass die Europäische Volkspartei, seit es Wahlen gibt zum Europäischen Parlament, immer das größte Vertrauen bekommen hat und die Umfragen sagen auch, das wird auch am 9. Juni, um exakt zu sein, vom 6. bis 9. Juni so sein, weil an drei Tagen wird europaweit gewählt.
Eine Frage, die natürlich oft auftaucht, aber ich muss sie auch dir stellen. Du bist 64, der Helmut Brandstätter ist 69, der Harald Wilimski 57, Andreas Schieder 55. Am anderen Ende des Spektrums ist die Lena Schilling mit 23. Die wollen wir jetzt aus der Diskussion draußen lassen. Es sind vier Herren im nicht mehr ganz jugendlichen Alter. Und es wird ja immer gesagt, wenn man jemanden in der eigenen Politik oder in Österreich nicht mehr braucht, dann wird er nach Brüssel weggelobt. Und wenn man ein gewisses Alter hat, tut man sich wesentlich leichter dabei, weggelobt zu werden. Wie siehst du denn diese Situation?
Ich bin ja nicht allein für die Volkspartei da unterwegs, sondern im Team. Wir haben im Europäischen Parlament als ÖVP meistens 5 Mandatare gehabt. Das letzte Mal sind wir nach oben gegangen, haben wir 7 gehabt, vorher 5. Und bei den ersten 5 habe ich an dritter und vierter Stelle eine 29-Jährige, die Vizepräsidentin des Tiroler Landtages, Sophie Kircher. Und ich habe einen 31-Jährigen, der aber schon mehrere Jahre im Europaparlament ist, aus Niederösterreich kommend, den Alexander Bernhuber. Also wir sind eine gesunde Mischung aus allen Regionen, aus allen Altersgruppen. Dass da einer dann vorne steht, der entsprechende politische Erfahrung hat, ist kein Nachteil. dass einer vorne ist, der einen Landtagsclub schon führen hat können, einen sehr großen Nationalratsclub führen hat können, würde ich sagen, macht es dann einfacher, wenn man weiß, wie man ein Team organisiert. Also das Entscheidende, glaube ich, ist, dass man einfach körperlich und geistig fit ist. In der heutigen Zeit, glaube ich, ist man das. Da haben sich einfach die Zeiten geändert. Und daher sehe ich das nicht als großes Problem. Jetzt vergleiche ich uns nicht mit denen, die das Geschehen auf diesem Planeten bestimmen. Aber das ist der US-amerikanische Präsident. Also so gesehen bin ich ja ein Jüngling. Wenn ich mir auch schaue, Putin und Xi haben ihren 70er schon gefeiert, Erdogan. Ja, dann kann man natürlich auch sagen, ist das gut oder schlecht? Ich glaube, es hängt von der Person ab. Natürlich wird man vom Laufen reden, ist man in dem Alter, in dem ich jetzt bin, weit von seinen Bestzeiten entfernt. Aber die alten Griechen, Ursprung der Demokratie, die haben gesagt, das Lebensziel von denen, die in der Politik sind, sollte sein, sich im Lauf der Arbeit in der Politik Scientia, Wissen, anzuwerben, um am Ende dann zur Sapientia, zur Weisheit zu kommen. Ich weiß nicht, ob man weiser wird, aber man wird ruhiger und man weiß, dass nicht die Schlagzeile vom nächsten Tag das Entscheidende ist, will man in der Politik Erfolg haben, sondern dass man das Ziel aus den Augen nicht verliert. Und für so ein langfristiges Ziel sollte man dann nicht für einen Sager das Ganze aufs Spiel setzen.
Ich habe mir ein bisschen angeschaut, welche Funktionen du bekleidest. Das ist jetzt wirklich kein Anspruch auf Vollständigkeit. Leiter der österreichischen Delegation der Parlamentarischen Versammlung des Europarates. Du warst Sprecher der Amnesty International Gruppe 122. Du bist seit 2018 in der Interparlamentarischen Union der Parlamente, der 179 Staaten angehören, Vorsitzender der High Level Advisory Group on Countering Terrorism and Violent Extremism. Du bist in der Parlamentarischen Versammlung der OSZE 2020 zum Vorsitzenden des Antiterrorismus-Komitees sowie zum Special Representative for Central Asia gewählt worden. Und. Also ich habe da jetzt noch ein paar Sachen, die lese ich jetzt gar nicht vor, weil es würde den Rahmen fast sprengen. Jetzt eine ganz triviale Frage oder zwei triviale Fragen. Bist du ein Ämtermulti, der einfach alles an sich zieht, was er nur an sich ziehen kann? Und dann mit dieser, du wirst die Frage beantworten, daran anschließend, wie kann man denn das alles unter einen Hut bringen?
Beantworte die zweite Frage zuerst, indem man sich auf wenige Bereiche konzentriert und die dann mit 150% macht. Ich habe begonnen, weil Terror für Geisel unserer Tage halte und es kann jeden Tag etwas passieren. Für mich ist ja auch das, was jetzt mit Fico, mit dem slowakischen Ministerpräsidenten passiert ist, eine Art Terroranschlag. Etwas, wo ich begonnen habe in der OSZE, in dem Bereich zu arbeiten als Mitglied von dem Komitee, das liegt schon 10 Jahre zurück. Und dann haben die anderen gesagt, ich bin engagierter als manche andere, haben gesagt, magst du nicht den Vorsitz machen. Weltweit gibt es die IPU, die Internationale Parlamentarierunion, wo eben diese 179 Staaten vertreten sind. Bin dort Mitglied geworden. Die haben dann gemerkt, der hat Kontakte, der kennt sich aus. Haben ja auch die dort zum Vorsitzenden gewählt. Die UNO ist führend im Kampf gegen den Terror. Daraufhin hat mit der Undersecretary General, der für den Bereich zuständig ist, gefragt, magst du nicht weltweit alle parlamentarischen Versammlungen koordinieren? Wir bauen so etwas auf. Bin ich, die nennen das Präsident, zum Präsidenten dieses Koordinationsmechanismus gemacht worden. Ja, drei sozusagen Hüte, aber unter all den drei Hüten ein und derselbe Inhalt. Kampf gegen Terror, Kampf gegen Extremismus. Im Übrigen, die meiste Zeit in dem Zusammenhang habe ich in den 5 ärmsten Ländern der Welt verbracht. Das ist die Sahelzone, Niger, Burkina Faso, Mali, Mauretanien, Tschad. als ich begonnen habe, und das ist das Traurige bei so einer Arbeit, habe ich in allen 5 Ländern Parlamentarier als Gegenüber gehabt. Mittlerweile habe ich nur in einem dieser 5 Länder abgewählte Abgeordnete, die anderen sind alle bestellt. Es sind dort Militärdiktaturen, ein Putsch nach dem anderen. Das zeigt ja, wie wichtig diese Arbeit ist, um dort zu unterstützen. Wir waren jetzt nicht erfolgreich, aber das heißt jetzt nicht aufgeben, sondern umso mehr machen. Komme ich ins Europäische Parlament, werde ich genau diese Arbeiten, neben dem, wo ich Österreich zu vertreten habe, versuchen, auch fortzusetzen, natürlich eingeschränkt. Ich habe nie hier geschaut, dass ich Ämter sammle oder so. Überhaupt nicht. Ich bin in den beiden großen parlamentarischen Versammlungen in Europa, weil ich eben Leute kenne, im Europarat, wie in der OECD, dann auch noch gebeten worden, den Vizepräsidenten zu machen, und bin auch in beiden Versammlungen der Vizepräsident. Das ist dann ohnehin alles vorbei. Und das werden dann andere weitermachen. Ob das dann Österreicher sind, weiß ich nicht. Weil natürlich, wenn du 57 Mitgliedsländer hast und du hast dann 4 Vizepräsidenten, dann haben 53 Länder keinen.
Jetzt haben wir sehr viel von deiner politischen und beruflichen Laufbahn gesprochen. Jetzt sollen wir doch ein bisschen auch ins Private gehen. Reinhold Lobatka ist mit einem immer in Zusammenhang gebracht, nämlich mit dem Laufen, mit dem Marathonlaufen. Ich glaube, Marathons laufst du keine mehr.
Nein.
Da hast du deine diesbezügliche Karriere beendet?
Ja, weil ich immer ein Ziel hatte, 100 zu laufen. Ja. Das ist eine schöne Zahl, 100. Und als ich die 100 absolviert hatte, habe ich gewusst, Bewegung ist gesund. Schau, dass du weiter in Bewegung bleibst. Aber ich war auch heilfroh, mich auf keinen Marathon mehr vorbereiten zu müssen, weil es ja der Unterschied, ob man joggen geht, 10, von mir aus 15 auf 20 Kilometer, oder ob man die 42 Kilometer im höchstmöglichen Tempo, das war bei jedem Marathon, um das ganz direkt zu sagen, immer für mich eine Herausforderung, eine gewisse Zeit zu erreichen.
Was hast du für Bestzeit?
Ich habe es insgesamt mehr als ein Dutzend Mal geschafft, unter 3 Stunden zu laufen. Aber bin nicht weit unter die 3 Stunden gekommen, 2:58.08.
Also in Wirklichkeit, wenn man 3 Stunden laufen will, dann sind es auch 2:59.59, die einen zufrieden stellen. Und die 3:00.02 sind eine Katastrophe. Nicht?
Ja, ich habe sowas zweimal mit Kollegen miterlebt, mit einem guten Freund in Hartberg und einmal knapp über 3 Stunden geblieben, auch der Martin Patenstein, der vormalige Wirtschaftsminister, wo wir relativ lange Richtung unter 3 Stunden unterwegs waren. Am Ende haben wir uns dann getrennt, weil es keinen Sinn macht, wenn der eine dann langsamer läuft. Also mir ist es dann damals auch knapp gelungen, war ja 2:59er Zeit und der Martin ist 3:03 oder 3:04 gelaufen.
Ja, also jemand, der das nicht kennt, diese Situation, einen Marathon zu laufen und sich auf etwas vorzubereiten, der weiß jetzt nicht, wovon wir sprechen, weil die Frage ist oft, wie fitter bist du geworden? Und diese Frage ist völlig irrelevant für jemanden, der Marathon läuft, sondern wichtig ist die Zeit. Und die Zeit, die man sich vornimmt, die will man laufen. Und wenn man die nicht erreicht, dann hat es nicht geklappt. Also, und drum, also 3 Stunden ist so eine magische Grenze, eine wirklich magische Grenze für einen Obiläufer, eine großartige. Wenn du da etliche Male drunter geblieben bist, dann wissen alle, die laufen, was das an Vorbereitung bedeutet. Nicht? 100 Marathons, das heißt, das waren nicht nur Wien, Graz, München und was weiß ich, da waren natürlich etliche exotische dabei. Was waren da so die Highlights für dich?
Naja, die außergewöhnlichsten waren natürlich in der Sahara oder a 100-Mile-Stage, das heißt 100 Meilen an 5 Tagen, damals mit mehr als 8000 Höhenmetern, der Himalaya-Marathon, wo man von den 5 höchsten Bergen der Welt 4 vor sich hat, den Mount Everest, hinten schwarz und dunkel, vorn breit ausgedehnt den Kanchenjunga, dann hast du noch den Lhotse und den Makalu und du laufst dort auf einer Höhe, die Höhe ist als der höchste Berg in Österreich, bist 5 Tage unterwegs. rauf und nieder. Wie gesagt, ich kann es jetzt nicht genau sagen, ich glaube, es sind 8600 Höhenmeter, was man da läuft, oder haben es sogar geschafft, die 8900, um eben die Höhe des Mount Everest quasi läuferisch von der Meereshöhe bis hinauf zurückzulegen. Das ist eine enorme Challenge und ich bin heilfroh, dass ich das geschafft habe. Das war kurz nach 9/11 2001. Der Sahara-Marathon war eine ähnliche Herausforderung. Ich habe dann noch einige solche Bergläufe gemacht. Es gibt ja in Graz den Julius Holzner, der über 90 ist und noch immer Marathon läuft. Mit dem bin ich zum Beispiel den Jungfrau-Marathon gelaufen. Der ist in der Schweiz. Du hast auch drei Berge vor dir, Eiger, Mönch und Jungfrau. Und du laufst die wegen einer Skiabfahrt, könnte man jetzt sagen, in die gegengesetzte Richtung. Ich glaube auch über 1000 Höhenmeter. Das sind dann schon besondere Herausforderungen. Den bin ich an dem Tag gelaufen, als die Lady Di übrigens tödlich verunglückt ist. Und so, da merkt man sich dann irgendwelche historischen Ereignisse. Ich verbinde immer mit einem Marathon. Ob 9/11, ne, da ist damals dieser furchtbare Terroranschlag in New York war, oder der Tod der Lady Diana.
Du warst viel unterwegs. Du warst einerseits beruflich viel unterwegs und der Marathon oder die Marathons, die nehmen dir auch sehr viel Zeit in Anspruch. Du hast drei Söhne. Hast du genug Zeit für die gehabt?
Ich habe so viel Zeit gehabt, dass ich mit allen dreien laufen war und dass ich es geschafft habe, dass alle drei als Läufer viel erfolgreicher waren als ich, weil die haben es geschafft, im Jugendbereich Landes- und Staatsmeisterschaften zu gewinnen. Davon wäre ich immer weit entfernt gewesen. So gesehen war ich erfolgreich in der Erziehung.
Definitiv. Du bist mittlerweile über 40 Jahre verheiratet. Wenn man ein solches Leben führt, eines, das nicht bedeutet, aufeinander zu kleben, um das einmal so auszudrücken, braucht man eine Frau, die sehr viel Verständnis hat. Deine Gattin hat das ganz offensichtlich gehabt, hat es jetzt noch immer. Kann man jetzt einmal vorstellen, dass sie sagt, na gut, einmal irgendwann einmal wirst du aus dem Nationalradar ausscheiden und laufen, du hast da nicht mehr, jetzt bist du dann einmal daheim und jetzt gehst du nach Brüssel. Was bedeutet das, was hat sie dazu gesagt und wie werden sich denn die Monate und Jahre, in denen du jetzt in Belgien oder in Straßburg, je nachdem, sein wirst, wie werden sich denn die gestalten, von wegen wann wirst du wo sein und wie wird sich denn das jetzt abspielen?
Erstens haben wir es vom ersten Tag an geschafft, die wenige Freizeit, die man da hat, dass wir die gemeinsam verbracht haben. Also meine Frau ist da auch mitgelaufen, immer wieder bei Volksläufen. Und da waren wir auch mit den Kindern unterwegs. Zweitens war sie jetzt bitter böse, weil ich ihr versprochen habe, dass im Herbst Schluss ist.
Welchen Herbst?
Diesen Herbst.
Okay.
Weil ich gesagt, dann sind die Nationalratswahlen. Ich bin lang genug in der Politik und dann haben wir Zeit für alles das.
Verwundert mich nicht.
Weil ich gesagt habe, ja, später. Das machen wir dann. Sie hat absolut keine Freude gehabt. Sie hat auch jetzt noch keine Freude. Sie fragt mir zwischendurch immer wieder, warum tust du dir das an? Zum Beispiel gestern bin ich um 2 heimgekommen, habe am Abend eine lange Diskussion gehabt auf der Diplomatischen Akademie und bin heute um 6.30 Uhr weggefahren, weil ich in der Früh mich gefreut habe, dass ich die Unterstützung da habe im Wahlkampf. Ich war zuerst in Eibel und dann in Wies und es wird auch heute wieder bis gegen Mitternacht gehen und morgen muss ich in aller Früh raus, weil wir ein Frühstück haben, da werde ich auch vom ORF begleitet sein. Also werden es auch wieder nur 4-5 Stunden Schlaf. Dann hat man natürlich keine Zeit für Gespräche oder für irgendetwas Privates. Ja, sie hat damit keine Freude, aber sie unterstützt mich und trägt das mit.
Sie muss ja damit rechnen, dass das weitere 5 Jahre lang so ist. Das ist die Periode. Dann bist du knappe 70. Hast du ihr wenigstens versprochen, da aufzuhören?
Ich verspreche gar nichts mehr.
Reinhold, gibt es irgendetwas, das du in deinem Leben machen wolltest und wo du nicht dazugekommen bist oder wo du sagst, das hat leider nicht geklappt, das ist auf meiner Agenda, wo ich so viel abhaken konnte, noch ein weißer Fleck, der leider nicht mit Farbe, die ich ausgesucht hätte, bedeckt worden ist?
Da gibt es so vieles, da müsst ihr noch dreimal leben. Fußballspiele, die ich gern an bestimmten Orten sehen würde. Kulturveranstaltungen, wo ich gern dabei wäre. Menschen, die ich gern getroffen hätte oder noch gern treffen möchte. Also nicht nur exotisch oder irgendwas, sondern ja, also ich bin ein umfassend Interessierter. Also ich kann mich genauso bei einem Fußballmatch wirklich in dem Moment für das total begeistern, wie bei einem Konzert, wo ich dann, wenn das Konzert vorbei ist, ja, aufgewühlt bin, wie ich es großartig finde, wenn ich interessante Persönlichkeiten in der Politik, aber nicht nur in der Politik, einfach Philosophen, interessante Menschen kennenlernen. Ich habe keinen Vogel, hoffe, aber ich beobachte wahnsinnig gern, wenn ich zu Hause bin, Vögel. Meine Frau versteht das bis heute nicht, wie ich da beim Fenster sitzen kann und mich riesig freue, wenn irgendein im Winter vor allem nicht. Also ich fange schon im Herbst sehr früh an, die Vögel zu füttern, dass sie auch wiederkommen. Also ja, und da könnte ich noch lange weiter erzählen. Also mir wird garantiert nie fad. Eigentlich habe ich nur einen Wunsch, fürs weitere Leben gesund zu bleiben. Alles andere habe ich. Ich meine, wir leben Gott sei Dank in einem wunderbaren Land. Ich hoffe, dass der Frieden bleibt, dass du auch als Politiker keine Angst haben musst, wenn du auf die Straße gehst, und dass wir es schaffen, den sozialen Zusammenhalt, den wir haben, den sozialen Frieden, auch in Zukunft zu haben. Dann ist sozusagen das Einzige, was ich beibehalten möchte, Gesundheit. Da habe ich ein riesiges Glück bisher in meinem Leben, keinen einzigen Krankenstandstag. Und das Glück muss man mal haben. Aber ich habe natürlich auch immer was getan, muss ich auch sagen.
Ich glaube, die Wünsche, die du da aufgezählt hast, gelten für uns alle. Ich wünsche dir, dass sie in Erfüllung gehen, dass sie für uns alle in Erfüllung gehen. Ich wünsche dir viel Erfolg für den kommenden Urnengang. Ich danke dir, dass du heute unser Gast gewesen bist.
Gerne. Und danke für die Einladung.
Wie gesagt. Danke, Herr Dr. Batka. Liebe Verfolgerinnen und Verfolger vom Stimmrecht, ich danke Ihnen auch diesmal wieder für Ihr Interesse und für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Sie das Stimmrecht mögen, dann liken Sie es und bleiben Sie uns weiterhin gewogen. Und vor allem sind Sie auch bei der nächsten Episode wieder mit dabei.